Verbrechen. Der Podcast.
Liebe True Crime Freundinnen, liebe True Crime Freunde, es gibt gute Nachrichten. Es gibt nämlich eine neue Staffel von Krone Verbrechen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Mischa Kronenfels. Ich bin Chefredakteur von Krone Hit und mir wie immer zur Seite Martina Brehmann von der Kronenzeitung. Hallo.
Servus.
Liebe Martina, morgen kommt endlich das neue Krone Verbrechen Magazin heraus mit dem Schwerpunkt, wenn Frauen töten. Da hast du drei sehr, sehr große Stories und Recherchen drinnen, die wir im Laufe dieses Podcasts natürlich auch besprechen werden. Kannst du schon so ein bisschen verraten, worum es da gehen wird?
Es geht um drei Frauen, die wirklich fürchterliche Mordtaten begangen haben. Also es sind wirklich drei sehr spektakuläre Fälle, drei österreichische Fälle, die auch zu der Zeit, wo sie passiert sind, lange, lange für Schlagzeilen gesorgt haben. Und ich habe dazu auch ein Interview mit der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit gemacht, allgemein über das Thema, wenn Frauen morden, verhalten sie sich anders als Männer. Und sie hat ja auch schon einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel »Frauen sind die besseren Mörder«. Sie bestätigt mir das alles wieder in dem Interview, aber ich glaube, darüber werden wir dann sprechen, wenn wir wirklich über die Taten dieser Frauen sprechen.
In der neuen Staffel unseres Podcasts werden wir ausführlich über all diese Fälle und natürlich auch über dieses spannende Interview sprechen. Ich konnte ja schon ein bisschen durch das Heft blättern. Das ist, zahlt sich wirklich aus und ist sehr, sehr spannend, was du diesmal zusammengetragen hast. Vielleicht auch noch ein kurzer Reminder. Alle Podcast-Freunde und True-Crime-Freunde, die nicht alle zwei Wochen lang auf eine neue Ausgabe unseres Podcasts warten können, haben die Möglichkeit, jede Woche deine Newsletter zu abonnieren. Wann können sie das machen und wo?
Das kann man über krone.at machen, /Newsletter, und da gibt es diesen Verbrechens-Newsletter. Da schreibe ich dann auch, welche Berichte ich gerade für die Krone gemacht habe und über Hintergründe von gewissen Taten, aber halt, das sind halt eher aktuelle Geschichten.
Und den veröffentlichst du jeden Montag wöchentlich?
Ja.
Martina, der Schwerpunkt des neuen Krone-Verbrechen-Magazins ist zwar, wenn Frauen töten, aber wir beginnen heute mit der Titelgeschichte dieses Magazins und da geht's nicht um eine Frau, sondern um einen jungen Burschen. Du hast den Fall genannt, der Fall Thomas A. Der wird vielen in Erinnerung geblieben sein, dieser Fall, weil er ist noch gar nicht so lang her. Wir sind nämlich im Juli 2023, wo eine fürchterliche Tat begangen wurde und danach noch mehrere. Und vor allen Dingen werden viele Menschen wissen, wovon wir reden, wenn wir vom sogenannten Obdachlosenkiller sprechen. Das war eine Zeit, insbesondere in Wien, wo es eine wochenlange Suche nach einem Menschen gab, der offenbar obdachlose Menschen einfach tötet. Es ist der Thomas A., so hast du ihn genannt, weil er zum Zeitpunkt der Taten noch minderjährig war, Martina. Gehen wir jetzt zum 12. Juli 2023. Wir sind im Westen von Wien. Und dieser junge Bursche, der ist 16 Jahre alt, wie gesagt, Thomas A. hast du ihn genannt, wacht mal auf.
Ja, also weiter? Er wohnt bei seiner Mutter in einem kleinen Häuschen, ja, hat dort ein eigenes Zimmer, wacht dort auf in der Früh. Später wird er dann in Verhören sagen, ja, also er hat sich an diesem Tag wieder mal besonders unruhig gefühlt, eine innere Unruhe in sich gehabt, er war auch besonders traurig und er hatte auch wieder diese fürchterlichen Gedanken in sich, dass er unbedingt jemanden töten muss. Dieses Gedanken, die er schon lange hatte, darüber werden wir aber später sprechen, aber an diesem Tag beschließt er, dass es wirklich geschehen muss, dass er wirklich heute einen Menschen töten muss.
Du hast es sehr eindringlich beschrieben in deinem Artikel im aktuellen Magazin, dass er sich richtig vorbereitet auf diesen Tag, dass er sich duschen geht, dass er sich dann regelrecht adjustiert, sich eine Art Uniform zulegt. Und das ein bisschen beschreiben, wie dieser Vormittag da abläuft, bevor er sozusagen in medias res geht.
Er bleibt am Vormittag noch etwas länger im Bett liegen, um seine Tat, die er in den Nachtstunden erst durchführen will, genau irgendwie durchzuplanen. Also er stellt sich schon mal vor, wie er einen Menschen tötet. Er hat auch schon eine genaue Opferauswahl, die hat er schon längst getroffen. Es sollte irgendjemand sein, vollkommen egal, ob Mann oder Frau, es war ihm das Geschlecht egal, das Alter egal, ja. Er wollte nur, dass diese Person, also sein künftiges Opfer, vollkommen hilflos ist, am besten schläft oder betrunken ist und entweder das Gesicht durch irgendetwas bedeckt hat oder am Bauch liegt, weil er wollte seinem Opfer beim Töten nicht in die Augen schauen. Das waren sozusagen diese Kriterien, die er hatte. Und dadurch ist er ja schon in den Wochen davor immer wieder auf die Suche nach Opfern gegangen. Er hat hauptsächlich nach Betrunkenen Ausschau gehalten, die vielleicht irgendwo sich in eine Wiese gelegt haben, um ihren Rausch auszuschlafen, und nach Obdachlosen.
Das sind also allesamt Menschen, die auf irgendeine Art und Weise wehrlos sind, also die ihm dann ausgeliefert wären. Wie geht's dann an diesem Tag weiter? Also er macht sich auf die Suche, fährt Richtung Donauinsel.
Also er steht dann irgendwann auf im Laufe des Vormittags, nimmt diverse Drogen zu sich, Kokain, Benzodiazepine, Ketamin, um mutiger zu werden für seine Tat. Und er duscht sich mehrfach an diesem Tag. Das war nämlich auch so ein Tick von ihm, also dass er geglaubt hat, er wollte für das Böse vollkommen rein sein. Wenn er das Böse tut, wollte er vollkommen sauber sein. Am Abend ist er dann losgezogen, völlig schwarz bekleidet, ein schwarzer Kapuzensweiter, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe, hat sich an seinen Fuß, an seinen rechten Fuß gebunden, ein Lederband mit seinem stärksten Messer darin, also ein Stiletto-Messer war das, sein bestes Messer, sein schärfstes Messer, und ist dann mal losgefahren, ja, in Richtung Donauinsel mit der U-Bahn, ja, und ist dann herumgegangen, hat geschaut, hat dann auch wirklich dort schon einen Obdachlosen gesehen, auf einer Parkbank liegen, für ihn das perfekte Opfer, also das Gesicht ein bisschen zugedeckt, schlafend dieser Mann. Und er hat dann aber gesehen, dass in der Nähe von diesem Mann ein Pärchen am Wasser sitzt und hat sich gedacht, naja, da kann er das jetzt nicht machen, jetzt geht er noch ein bisschen spazieren und kommt dann wieder zurück. Hat dann noch weiter nachgedacht, hat sich gedacht, ja, also auf der Donauinsel, da sind ja Überwachungskameras, da hat er seine Kapuze über den Kopf gezogen und sich ein Tuch vor das Gesicht gegeben, ein schwarzes. Er hat sein Handy auf Flugmodus gestellt, damit er nicht nachträglich, hat er gesagt, von der Polizei getrackt werden kann. Ja, und also dann irgendwann wieder zu dieser Stelle gekommen ist, wo dieser Obdachlose auf der Parkbank geschlafen hat, war dieses Pärchen weg und es war auch sonst niemand in der Gegend und er hat sofort mit seiner schrecklichen Tat angefangen. Also er hat sein Stilettomesser aus der Schlinge am Fuß geholt und hat dann mehrfach auf sein Opfer eingestochen.
Der Mann war tot, ein 56-jähriger Obdachloser namens Ferenc K. Das war das erste Opfer von Thomas A. Es dauert nicht lange, dann gibt schon die nächste Attacke, und zwar am 22. Juli 2023.
Er hatte eben bei diesem ersten Mord, das wird er dann auch später sagen, ein wahnsinniges Glücksgefühl erlebt. Ja, also er hat sich groß, mächtig, stark und eben wirklich, das ist eben das ganz Erstaunliche, dieses extreme Glücksgefühl, das er erlebt hat. Er begründet es damit, dass er gesagt hat, jetzt geht's endlich einem Menschen schlecht. Ja, und dieses Gefühl wollte er wieder erleben. Am 22. Juli und hat dann auf einer Wiese schlafende Frau, auch eine Obdachlose, im Wiener Prater attackiert mit seinem Messer, sehr stark attackiert, aber diese Frau hat wie durch ein Wunder überlebt. Er hat aber gedacht, sie wäre tot, als er von ihr abgelassen hat.
Er wusste nicht, dass sie überlebt hat, das heißt dieses Glücksgefühl, das er empfindet, wenn er mordet, hat er auch wiederum hier empfunden, und diese Serie an unglaublichen Taten ist einfach weitergegangen.
Ja, genau. Und zwar am 9. August. Da hat er dann quasi seinen zweiten Mord begangen. Und auch er wieder an einem Obdachlosen, der ist in einer Gürtelunterführung gelegen in Wien-Hernals. Und wieder war niemand in der Gegend und hat wieder auf diesen Mann, also das Tatmuster war immer dasselbe. Er hat ihn wieder auf dieselbe Art und Weise getötet, wie auch schon sein erstes Opfer.
Das war jetzt sehr aufsehenerregend, es können sich sicher viele daran erinnern. Es gab nämlich dann auch Videokameraaufzeichnungen, wo man einen vermummten, großen, recht schlaksigen, dünnen, vermutlich Burschen sieht, der einen Weg entlang geht, und man hat vermutet, das könnte der Mörder sein. Da war wirklich schon wahnsinnig viel Recherche drinnen, da war eine große Suche, mediale Aufregung gegeben, und wir hatten tatsächlich einen Obdachlosenkiller mitten in Wien. Ist dann diese Serie weitergegangen oder war dann eine Zeit lang Ruhe, hat er sich zurückgezogen?
Es war dann eigentlich Ruhe. Dieses Video, man wusste von der Polizei, dass es fix der Obdachlosenkiller sein muss. Das wusste man aufgrund bestimmter Dinge, also dass er da gerade da reingegangen ist, dann gleich diese Tat entdeckt wurde. Das musste schon er sein. Diese Videos waren aber jetzt nicht besonders gut, und wie du richtig gesagt hast, das war einfach ein großer, schlaksiger Burschmann, man wusste es nicht. Es gab zwar viele Hinweise, wer das sein könnte, aber es war nicht der Richtige dabei. Und warum der Thomas A. jetzt da nicht weitergemacht hat, er hat dann ja noch Opfer gesucht. Also er hat ja auch zwischendurch immer wieder Opfer gesucht, nur war es halt irgendwie schwierig, weil da immer Leute in der Gegend waren und er ist ja oft auch unverrichteter Dinge wieder heimgefahren, ja, also ohne, dass er jemanden umgebracht hat, einfach deshalb, weil die Gegebenheiten nicht da waren. Zu viele Menschen in der Nähe waren, weil es Polizeistreifen irgendwo gegeben hat. Er hat schon weitergesucht, hat dann aber irgendwann im Herbst doch damit aufgehört. Das hat nämlich den Grund gehabt, er hat dann ein Mädchen kennengelernt, hat sich in dieses Mädchen sehr verliebt, wie er gesagt hat. Das war seine erste richtige Beziehung, die er hatte. Also er hatte schon Freundinnen davor, das waren so One-Night-Stands. Das war seine erste richtige Freundin und er wollte mit ihr eine Zukunft haben, so hat er gesagt, und darum musste er mit der Vergangenheit abschließen. Und deswegen ist er zur Polizei gegangen. Das war dann im Dezember 2023 und ist dann in ein Polizeiwachzimmer gekommen und hat gesagt, nehmen Sie mich fest, ich bin der gesuchte Obdachlosenkiller. Was ich aber auch noch dazu sagen möchte, also in weiteren Verhören, also er hat dann zuerst eben immer gesagt, er hat das gemacht wegen der Freundin, ja, weil er eben auch gewusst hat, dass er da nicht so eine hohe Strafe bekommen wird, weil er ja noch ein Minderjähriger war, ja. Und da ja das Strafmaß natürlich ein anderes ist und dass er dann irgendwann vielleicht in 10 Jahren frei sein kann und mir die eine Zukunft haben kann. Allerdings hat dann immer mehr darüber gesprochen, dass ihm das fürchterlich geärgert hat, dass eigentlich außer ihm niemand wusste, dass er dieser gesuchte Obdachlosenkiller ist. Er hat sich diese Bilder immer wieder im Internet angesehen. Er hat sich daran irgendwie ergötzt, weil er auch dieses Wichtigkeitsgefühl gehabt hat. Also die ganze Bevölkerung ist in Aufregung wegen mir. Es gibt riesige Polizeiaktionen wegen mir. Also da, es gibt unzählige Zeitungsberichte wegen mir, ja. Und hat sich einerseits darüber gefreut, dass er sozusagen klüger ist als die Polizei, klüger als alle anderen, dass man ihn nicht überführt. Andererseits hat er sich auch wirklich darüber geärgert, dass er eben nicht entdeckt wird, weil dadurch hat er ja keine Wichtigkeit dann wirklich gehabt für sich. Und er war ja sehr stolz auf seine Taten. Also das heißt, niemand hat gewusst, er hat es wörtlich so ausgedrückt, zu was für großen Dingen ich fähig bin.
Mhm. Klingt alles sehr kaltblütig auch, muss man sagen, insbesondere in so einem jungen Alter. Und du hast vorhin einen Satz gesagt, der mich sehr hellhörig gemacht hat und der auch wahrscheinlich darauf Rückschlüsse zulässt, warum er so wurde. Er hat nämlich gesagt, anderen soll es auch so schlecht gehen oder anderen soll es auch schlecht gehen. Ging es ihm so schlecht, dass er so werden konnte? Das heißt, lässt er sozusagen einen Blick in seine Kindheit zu, die zeigt, dass er sehr gelitten hat?
Ja, also seine Kindheit war durchaus wirklich sehr problematisch. Das kann man jedenfalls sagen. Wenn ich das kurz erzählen darf, also er ist aufgewachsen, also seine Eltern waren verheiratet, also seine Mutter hatte schon aus früheren Beziehungen 3 Kinder, die waren aber viel älter als er, ja, also er hat 3 Halbgeschwister. Und seine Mutter ist eine sehr problematische Person. Sie leidet an einer bipolaren Störung. Das heißt, dass sie auch sehr große Stimmungsschwankungen hat, ja, und sie war manchmal zu ihm sehr, sehr lieb und manchmal konnte sie sehr furchtbar zu ihm sein. Das Ganze war natürlich auch mit dem Ehemann so. Und als er 2 war, haben sich die Eltern scheiden lassen. Das Sorgerecht hat die Mutter übertragen kommen. Ich muss auch dazu sagen, sie ist eine Gerichtsbedienstete. Man hätte ihr nie irgendetwas besonders Böses zugetraut und so. Also sein Vater ist auch in einer sehr, sehr guten beruflichen Position. Also eigentlich nach außen hin wäre da so alles okay gewesen, ja. Aber dem war halt nicht so, dass die Mutter ihn wirklich gequält hat von Kindheit an, also mit Beschimpfungen und er sagt psychisch und physisch, also sie hat ihn auch geschlagen. Das wird schon auch stimmen, wirklich, also das berichten sehr, sehr viele Zeugen rundherum. Das haben auch beim Prozess dann letztendlich Zeugen berichtet. Es war schon so, also dass er, da ist er noch in die Volksschule gegangen, also diese Situation daheim irgendwie nicht mehr ausgehalten hat. Und er ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, ja, bitte befreit mich von meiner Mutter, ich kann dort nicht mehr leben. Da muss man sich vorstellen, da ist er abends, es hat geschneit, mit der Straßenbahn im Schlafanzug in eine Polizeistation gefahren.
Als 8-jähriges Kind.
Ja, genau. Hm. Das sind schon außergewöhnliche Dinge. Da wurde damals dann das Jugendamt eingeschaltet. Passiert ist nichts, weil es war ja auch nicht, dass da bei der Mutter daheim irgendwie große Unordnung geherrscht hat. Sie wurde dann auch gedeckt rundherum. Der Vater selber irgendwie zu schwach, um seinen Sohn zu helfen. Also so hat das auch der Bursch immer gesagt. Ja, der Vater hat natürlich Bescheid gewusst über diese Quälereien, die an seinem Buben passieren, hat versucht, immer mit seiner Ex-Frau darüber zu reden, irgendwie zu kalmieren. Aber das ist ihm natürlich nicht gelungen. Ja, und wirklich eingeschritten, dass er den Buben zu sich geholt hätte oder wirklich da Anzeigen gemacht hätte, hat er nicht getan.
Sehr problematische Umstände, also in denen dieser kleine Bub aufwächst. Und du schreibst auch, dass er sehr, sehr früh begonnen hat, mit Drogen zu experimentieren. Bereits im Jahre 2015, da war er gerade 9 Jahre alt, hat er schon Marihuana geraucht.
Ja, es waren halt wirklich schwierige Familienverhältnisse von Seiten der Mutter her. Und da gibt's eben auch diese Geschwister, also, und da gibt's vor allem einen Bruder, also der sehr früh eine Drogenlaufbahn eingenommen hat, also ein Halbbruder von dem Thomas A. Der hat dem Buben schon von relativ klein an Drogen gegeben, ja. Wie der Bub auch noch in der Volksschule war, das war auch ein großer Vorfall, wo man schon hätte merken müssen, dass da wirklich was nicht stimmt, hat der Bub sehr glaubwürdig gesagt, dass er jetzt eine Schulkollegin von ihm umbringen werde. Man hat das auch wirklich ernst genommen. Er kam dann auch in psychotherapeutische Behandlung. Die Mutter es dann wieder irgendwie geschafft hat, durch ihre Überzeugungskunst den Burschen relativ rasch aus dieser Therapie herauszuholen, eben weil sie nicht wollte, dass er dann zu viel über die Dinge, die daheim sonst so passieren, spricht und sie dadurch vielleicht mit dem Jugendamt wirklich Schwierigkeiten kriegen könnte. Also es war schon auch so, dass da sehr, sehr viele Menschen weggeschaut haben. Mhm. Inklusive Jugendamt, muss man auch sagen, weil die waren ja auch bei Kontrollen.
Zeitgleich hat er immer wieder Kontakt mit seinem Vater, der auch über Waffen verfügt. Und ja, du schreibst in deinem Artikel, dass es da auch so Schießübungen gibt, die dieser damals wahrscheinlich 12-jährige Bub durchführt. Wie empfindet er das?
Das ist natürlich auch eine seltsame Geschichte. Ja, also der Vater ist ein Waffensammler, hat immer Schießübungen gemacht, ja, ist ein Hobbyschütze. Und der Bub hat sich halt begeistert an diesem Hobby gezeigt. Also er war ja fast jedes Wochenende, zumindest jedes zweite Wochenende war er beim Vater in Niederösterreich. Und der Vater ist dann mit ihm, was er natürlich nicht hätte tun dürfen, ist dann mit ihm in Wälder gegangen und sie haben dort mit den Waffen des Vaters Schießübungen gemacht. Und da ist in dem Burschen dann immer mehr irgendwie aufgekommen, das wäre jetzt toll, wenn er eine dieser Waffen stehlen könnte, genügend Munition stehlen könnte und damit Menschen erschießen könnte. Und sein Plan war, in seiner Schule, ist er schon dann ins Gymnasium gegangen, einen Amoklauf zu machen. Und es war, er hat dann gesagt, also es war ihm vollkommen egal, er hat da keine bestimmten Opfer im Auge gehabt. Also er hat jetzt nicht auf bestimmte Menschen dort, weder Schüler noch Lehrer, einen Hass gehabt, sondern er wollte einfach so viele Menschen wie möglich umbringen. Alle, die ihm irgendwie in den Weg kommen. Er hat es aber zum Glück nie geschafft, an eine Pistole zu kommen und auch nicht an Munition, also die dem Vater wegzunehmen. Darum hat er dann eben diesen Amoklauf nicht durchführen können. Und dann hat er begonnen, schon langsam wirklich auch zu planen, eine Tat mit einem Messer zu begehen, ja, weil Messer einfacher zu bekommen sind. Und das hat auch seine ganze Familie gewusst, dass er wirklich in sehr jungen Jahren, also etwa mit 12, plötzlich zum Messersammler wird. Er hat dann zu Geburtstagen, zu Weihnachten oder sonst, wenn er mal gute Noten geschrieben hat, Messer geschenkt bekommen.
Der Thomas, der spätere Obdachlosenkiller, ist nun 14 Jahre alt. Das ist das Jahr 2020. Eine Psychiaterin wird später sagen, das ist eines der größten Traumata, die er im Leben wahrscheinlich erlebt hat. Nämlich, es passiert ein Mord und ein Selbstmord in seiner unmittelbaren Nähe. Was passiert da?
Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Also sein Vater hatte einige Jahre nach der Scheidung von seiner Mutter noch einmal geheiratet. Und dann schließlich mit der Frau noch eine Tochter bekommen. Dieses Mädchen war, als der Thomas 14 war, gerade 4 Jahre alt. Und ich habe zuerst schon erwähnt, dass der Thomas sehr oft bei seinem Vater war. Und dieses Mädchen war für ihn eine ganz große Bezugsperson, wahrscheinlich, weil es auch der einzige Mensch war, der irgendwie ihn bewundert hat, dem er was beibringen konnte, die ihn bedingungslos gemocht, geliebt hat. Er ist wirklich sehr an dem Mädchen gehangen, hat sich auch sehr viel mit dem Mädchen beschäftigt. Und als er eben 14 war, ist bei ihm wiederum die häusliche Situation mit seiner Mutter extrem eskaliert und sein Vater hat gesagt, eben auch zu seiner neuen Frau, also ich kann meinen Buben aus erster Ehe nicht mehr in diesen Verhältnissen lassen, ich muss ihn zu mir nehmen. Der soll bei uns einziehen. Diese Frau, die muss auch schwer gestört gewesen sein, ja. Die war immer eifersüchtig auf diesen Buben aus erster Ehe. Also die Wohnung, in der Vater, die Stiefmutter und die Halbschwester gewohnt haben, diese Besuche dort, waren für ihn oft sehr unangenehm, weil die Stiefmutter ihn überhaupt nicht wollte, weil sie eifersüchtig auf ihn war. Der Bursch war für sie ein Eindringling in ihre eigene Familie und sie hat ihn teilweise auch misshandelt. Also sie hat ihn gekratzt, sie hat ihn runtergemacht. Also sie war fürchterlich zu ihm. Und als dann der Vater ihm gesagt hat, ja, diesen Buben nehmen wir jetzt zu uns, weil ich kann den nicht bei seiner Mutter mehr lassen, hat sie dann gesagt, ja, also du musst dich entscheiden, entweder er oder ich. Entweder wir beide lassen uns scheiden oder du nimmst deinen Buben auf. Worauf sich der Vater für den Buben entschieden hat und es wirklich zur Trennung dieses Paars gekommen ist. Und diese Frau hat dann einen perfiden Mordplan ausgeheckt. Und zwar, sie hat an einem Tag, wo sie wusste, also das war an einem Sonntag, und sie wusste natürlich über die Lebensgewohnheiten ihres Ex-Partners Bescheid. Und der ist immer am Vormittag, am Sonntagvormittag in einem gewissen Waldgebiet in Niederösterreich spazieren gegangen, hat da kein Handy mitgenommen, war dort völlig alleine unterwegs und hat dann vorher schon aufgebaut, dass sie Freundinnen erzählt, dass er sie bedrohen würde und lauter solche Dinge, dass sie Angst hat, er könnte sie erschießen, weil er ja so viele Waffen hat und so weiter und so fort. Sie hat allerdings es wirklich geschafft, ihm eine Waffe zu entwenden, ja, also beim Auszug, wie sie aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, und Munition. Und ist dann an einem Sonntagvormittag zu diesem Waldstück, wo er normalerweise immer spazieren geht, mit ihrem Auto hingefahren, mit ihrer 4-jährigen Tochter, und hat ihre Tochter zuerst erschossen und dann sich selbst. Sie hat das so ausgeklügelt irgendwie gemacht, dass der Mann von ihr, sie hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen, ja, also keinen Abschiedsbrief in dem Sinn, ja, sondern Briefe, Tagebucheintragungen, in denen sie schreibt, wenn ich umgebracht werde, wird das mein Ex-Mann gewesen sein. Also lauter solche Dinge. Sie wollte wirklich, dass er ins Gefängnis kommt für diese Tat, ja. Und der Mann ist dann wirklich unter Tatverdacht geraten. Und ich kannte den Mann schon von damals, weil ich mit ihm damals dann ein Interview gemacht habe. Weil es war ja wirklich so, dass er ein Mordverdächtiger war und es hat dann eben durch Analyse der Schmauchspuren und er hatte ein hundertprozentiges Alibi. Was sie nämlich nicht wusste, ist, dass er bereits eine neue Freundin hatte und bei dieser neuen Freundin an diesem Vormittag war und ausnahmsweise an diesem Tag nicht spazieren war, weil es diese neue Freundin ihm gerade ihrer ganzen Familie vorgestellt hat.
Eine unglaubliche Geschichte, sozusagen ein kleinerer Handlungsstrang in diesem Wahnsinn, den der Thomas A. auch ertragen muss in diesem Alter natürlich. Seine Stiefmutter erschießt sich und seine geliebte Halbschwester, weil er hat ja doch eine besondere Beziehung zu ihr gehabt. Was macht das mit dem Buben eigentlich?
Das Ganze hat irrsinnige Schuldgefühle, erstens mal Trauergefühle ausgelöst natürlich, weil er eben dieses Mädchen wirklich geliebt hat, das nehme ich ihm auch ab. Das haben ihm auch die Gutachter abgenommen, ja. Und diese falschen Schuldgefühle, weil er sich gedacht hat, na ja, diese Tat ist ja wegen mir passiert. Mhm. Hätte mein Vater nicht gesagt, ich soll zu ihm ziehen oder hätte nicht mein Vater sich für mich entschieden, dann würde meine Stiefschwester noch leben.
Mhm. Hat das noch irgendwelche weitere Auswirkungen auf seinen Lebensweg? Ich glaube, er bricht ja dann auch die Schule ab.
Ja, also er ist dann in einen wirklichen Drogenstrudel hineingeraten. Also er hat sich dann mit wahnsinnig vielen Drogen betäubt. Später wurde das dann auch gerichtsmedizinisch festgestellt, weil ja da Reste und so von den Drogen, also in Haaren zu finden waren. Also der hat wirklich alles genommen, was man nur nehmen kann. Das war für ihn auch finanziell kein Problem, weil das will ich sagen, an Geld hat es ihm ja nie gemangelt. Er hat von daheim, also sowohl von Vater als auch von Mutter, als auch von seiner Großmutter, immer Geld bekommen. Also es ist ihm immer finanziell sehr gut gegangen, konnte sich ganz leicht die Drogen beschaffen. Und er hat gesagt, es ist dann immer wilder geworden mit dieser immensen Traurigkeit in ihm, mit dieser immensen Wut in ihm, auf alles, auf jeden, die ganze Welt. Und er ist dann zu dieser Entscheidung gekommen, immer mehr, dass er unbedingt anfangen muss zu töten. Es war ihm sonst auch nichts mehr wichtig im Leben. Also er hat das Gymnasium hingeschmissen, hat zwei Lehren begonnen, alle abgebrochen. Also er wollte einfach nicht lernen, keine Lehre machen. Er wollte gar nichts machen, er wollte einfach nur noch töten.
Das ist halt die Zeit, in der er dann schon auf die Suche gegangen ist nach potenziellen Opfern, in der er sich dann enorm radikalisiert hat. Was hat er da alles getan, um sich sozusagen für den Tag X unter Anführungszeichen vorzubereiten?
Er ist ein intelligenter Bursch, muss man dazu sagen. Also das heißt, er kann sich auch selbst reflektieren. Und er sagt bis jetzt, dass in ihm das Böse ist. Er weiß, dass er einen sehr, sehr bösen Teil hat. Und dieser böse Teil ist halt immer mehr in Erscheinung getreten. Und er wollte auch etwas über sich selbst, über seine Psyche wissen und hat sich gedacht, na ja, also dann, nachdem ich Menschen töten will, ganz viele Menschen, wie handeln denn andere Serienkiller oder wie ist denn die Psyche von anderen Serienkillern? Und er hat sich dann quasi in Dauerschleife Dokumentationen über Serienkiller angesehen, einfach auch um Parallelen zu finden, um sozusagen, ja, so Brothers in Crime zu finden, ja. Menschen, die genauso ticken wie er. Dann wollte er vergleichen eben, also wie ist deren Lebensgeschichte, wie sind sie mir bei ihren Taten vorgegangen, was haben sie in Verhören gesagt. Und all diese Dinge haben ihn wirklich sehr interessiert, um Einblicke in deren Seelenwelten zu bekommen, damit er vielleicht auch seine eigene Seelenwelt besser versteht.
Dreimal versucht er dann in Folge, Menschen umzubringen. Zweimal ist es ihm geglückt. Und bevor er sich dann im Dezember, darüber haben wir schon gesprochen, der Polizei stellt, eskaliert auch noch einmal ein Streit mit seiner Mutter. Da wendet er die Gewalt gegen seine eigene Mutter an.
Ja, es ist im September dann zu einem Streit wieder einmal mit seiner Mutter gekommen. Er hat sie dabei dann körperlich schwer zu attackieren begonnen. Also die Frau war schwerst verletzt und war dann im Krankenhaus. Er hat gesagt, er hat da einfach rot gesehen. Ja, also ich weiß nicht, ob er der Mutter möglicherweise, es haben ihm dann Nachbarn davon abgehalten, dieser Mutter mehr zu tun. Also kein Mensch weiß, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn da niemand dabei gewesen wäre.
Er stellt sich nun am 11. September 2023, das hast du schon erklärt, das ist eine Kombination aus mangelnder Anerkennung, die er durch die Öffentlichkeit bekommt und vermutlich auch seine Freundin, die er da kennengelernt hat, die ihn dazu bewegt, sich zu stellen. Wie geht es weiter?
Ja, also er legt dann dieses Geständnis ab, das wirklich ein Geständnis des Grauens war, indem er über seine tiefsten Sehnsüchte, die halt wirklich immer mit Morden verbunden sind, spricht. Wird dann eingeliefert in die Justizanstalt Josefstadt, kommt dann dort in U-Haft, wird dann von mehreren psychiatrischen Gutachtern begutachtet. Die kommen alle zu dem Schluss, dass er eine schwerst gestörte Persönlichkeit hat, dass er jederzeit dazu bereit wäre, abermals zu töten. Und sie sagen auch, sie analysieren auch, dass es sicherlich zu einem Teil ausschlaggebend war, dass er so eine fürchterliche Kindheit hatte, ja. Also das hat ihn sicherlich sehr geprägt und das hat zu einer Persönlichkeitsstörung im Endeffekt geführt. Allerdings haben sie auch immer wieder betont, dass es das alleine nicht sein kann. Dass schon etwas auch noch in ihm sein muss, vielleicht auch genetisch, dass er eine Anlage dazu hat, also wirklich etwas Böses zu tun.
Nachdem er sich gestellt hat, dauert es dann fast noch ein Jahr, bis der Prozess beginnt. Im November 2024, da ist der Thomas A. mittlerweile schon 18 Jahre alt. Wie hat er sich vor Gericht eigentlich präsentiert? Ist es so ein Bursche, wo man sagt, ah ja, klar, so schaut ein Obdachlosenkiller aus?
Eigentlich ein gut aussehender Bursch. Also er spricht mit gewählten Worten. Ich habe erwähnt, also man merkt, dass er über Intelligenz verfügt. Er hat da vor Gericht also direkt irgendwie einen bemitleidenswerten Eindruck gemacht. Also seine Mutter hat ihm damals das Gewand ausgesucht gehabt für die Verhandlung, ja. Und ich habe mir gedacht, ja, wie kann man denn jemanden so etwas aussuchen? Also er hat eine schwarze Hose angehabt, die war ihm viel zu groß. Es war um diese Jahreszeit, es war schon ziemlich kalt, er hat ein ganz dünnes weißes Hemd angehabt. Man hat auch gemerkt, dass er gefroren hat im Gerichtssaal, ja. Und er hat sehr, sehr viel geweint, er hat immer zu Boden geschaut. Er hat sich auch, also das hat er dann nachher auch gesagt, dass er hat sich die Haare, also die vorderen Haare, lang wachsen lassen. Und die hat er dann immer auch so während des ganzen Prozesses, hat er geschaut, dass diese Haare über seinem Gesicht sind. Ja, außer wenn der Richter gesagt hat, bitte weg damit. Weil er sich so geschämt hat für das. Auch für die Ausbreitung, also seines ganzen Seelenlebens, ja. Und weil er hat gesagt, er war damals in einem Strudel und er weiß, dass noch immer das Böse in ihm ist, ja, und er weiß auch, dass er noch immer gefährlich ist, aber er bereut seine Taten zutiefst. Ob das Ganze jetzt Show war oder echt, das kann ich nicht beurteilen.
In deinem Artikel zitierst du auch einen Gerichtspsychiater, nämlich den Peter Hofmann, der sagt, dass der Thomas A. eigentlich der typische Serienkiller ist. Das heißt, man konnte ihm durchaus zutrauen, dass es noch so in dieser Art und Weise weitergegangen wäre.
Ja, also es werden ja, wenn jemand gerichtspsychiatrisch untersucht wird und gerade also wenn jemand solche Taten begangen hat und in Serie Taten begangen hat, es gibt ja verschiedene psychologische Tests und damit kann man austesten auch, wie groß die Gefährlichkeit von wem ist, welche Werte er in bestimmten Bereichen aufweist, ja, und die waren bei ihm in dieser Richtung Serienkiller relativ hoch. Der Peter Hofmann hat ihn sogar verglichen mit den Andrei Chikatilo. Das ist ein bekannter Serienkiller, also einer der berüchtigsten der Welt. Der hat von 1978 bis 1990 in und um Rostov 53 Menschen ermordet. Hauptsächlich Obdachlose, ja, und er hat in den Verhören dann gesagt, nachdem er gefasst wurde, wenn ich mein Messer in die Hand genommen habe und damit jemand getötet habe, hat mir das unendliche Erleichterung verschafft. Und eigentlich sind das dieselben Worte, die der Thomas A. verwendet hat.
Thomas A. wird nun verurteilt. Zu wie vielen Jahren Haft und wie geht's dann weiter?
Er wurde zuerst zu 12,5 Jahren Haft verurteilt. Es hat aber dann die Staatsanwaltschaft dagegen Berufung eingelegt und er wurde dann letztlich vom OLG zu 13 Jahren Haft verurteilt. Plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.
Seit Anfang dieses Jahres ist er in der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich untergebracht. Wie schaut der Alltag von Thomas A. mittlerweile aus und gibt es für ihn eigentlich Hoffnung, jemals rauszukommen?
Er hofft das sehr. Er weiß aber, dass das sehr, sehr lange Zeit dauern wird. Weil er ja eben weiß, er sagt, er weiß, es ist in ihm noch immer das Böse. Er hofft, dass dieses Böse aus ihm verschwinden kann. Er hat jetzt dort begonnen eine Schlosserlehre und gilt eigentlich als Musterhäftling dort. Und er macht natürlich dort sehr viele Therapien, weil es ist ja ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Also er bekommt umfangreiche Therapien. Und er will jetzt in der Haft die Matura nachmachen und dann beginnen, aus der Haft Psychologie zu studieren. Einzig aus dem Grund, weil er hofft, durch dieses Studium auch sich selbst besser kennenzulernen. Mit seiner Freundin hat er mittlerweile Schluss gemacht, aber nicht, weil er sie nicht mehr liebt, wie er sagt, sondern weil er nicht will, dass sie sich an einen Mörder bindet und er weiß ja nicht, wann er jemals rauskommen wird und er will, dass sie glücklich ist. So sind seine Erklärungen dafür. Er hat ihr verboten, dass sie ihm noch weiterhin in der Haft besuchen kommt. Sie ist nämlich immer zu ihm gestanden. Und er will auch nicht, dass sie ihm noch Briefe schreibt. Er hat jeden Kontakt zu ihr abgebrochen. Er wird jetzt in der Haft relativ häufig von seinen Eltern besucht, von beiden nämlich, die beide ihre Schuld sehr einsehen. Und er sagt, dass sie ihn wahnsinnig lieb behandeln, also vor allem die Mutter auch sehr lieb behandelt. Und er sagt, wenn das vielleicht immer so gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert. Aber sicher ist er sich dessen nicht.
Was für ein unglaublicher Fall, Martina. Danke, dass du uns diese Recherche heute präsentiert hast. Der Obdachlosenkiller Thomas A., die Titelgeschichte des neuen Krone-Magazin Verbrechens, das ja morgen erscheint. Die nächste Ausgabe von Krone Verbrechen, die nächste Podcast-Ausgabe gibt es in 2 Wochen. Und da geht es um einen besonders spannenden Fall, den du besonders gut kennst, Martina. Schließlich und endlich hast du mit der verurteilten Mörderin Estibaliz Carranza zusammen auch ein Buch geschrieben.
Ja, und das ist eben, wie schon anfangs erwähnt, der Themenschwerpunkt in diesem neuen Crime-Heft ist, wenn Frauen morden. Und da ist eine große Geschichte, wir haben da eben 3 Fälle aufgerollt, ist die Estibaliz Carranza.
Die in den Medien vor allen Dingen als Ice Lady bezeichnet wurde und ich glaube, unter dem Namen kennen sie auch wahnsinnig viele. Das wird eine sehr, sehr spannende Ausgabe von Krone Verbrechen. Martina, danke, dass du da warst. Ich freue mich auf in 2 Wochen.
Ich danke dir sehr.
Krone Verbrechen. Der Podcast.